Ja, einen wunderschönen guten Tag an die Zuhörer. Mein Name ist Mandy Hamann. Ich bin blind und bin Mutter eines 10-jährigen Sohnes und habe mich durch verschiedenste Erlebnisse mit dem Thema Stigmatisierung blinder Eltern befasst, weil ich auch eine Eltern-Kind-Gruppe im ABSV leite und bin mit dem Thema dadurch sehr stark konfrontiert worden durch verschiedene Erfahrungsberichte von blinden Eltern. Und dazu habe ich mir heute die Psychologin vom ABSV, die Carola Brommer, eingeladen. Caro, vielleicht magst du dich erstmal selbst vorstellen, dass wir das Thema Stigmatisierung besprechen können. Was ist Stigmatisierung und wo beginnt sie?
Ja.
Aber erstmal stell dich vor.
Ja, sehr gerne. Ja, wie du richtig gesagt hast, mein Name ist Caro Brommer. Ich arbeite in der psychologischen Beratung des ABSVs. Ich selbst bin sehend und auch Mutter einer kleinen Tochter. Und ja, das ist sozusagen zu meiner Person. Ich kann dir ja mal ganz kurz berichten, was so meine Aufgaben
genau.
sind in der psychologischen Beratung. Also der Aufgabenbereich ist also recht vielfältig. Natürlich, was gehört zur psychologischen Beratung? Natürlich die Beratung. Und zwar all derjenigen, die von einer Sehbehinderung oder einem fortschreitenden Sehverlust oder einem völligen Verlust von Sehvermögen betroffen sind. Ich berate da meist junge Erwachsene bis hochbetagte Senioren, also ein relativ weiter Altersrange. Neben der Beratung der Betroffenen berate ich auch die meist dazugehörigen Angehörigen. Das ist auch ein wichtiger Punkt in der Beratung, denn die Betroffenen bewegen sich ja innerhalb ihres sozialen, familiären Umfelds. Ja, in diesem Kontext geht es eigentlich viel darum, so die Familienmitglieder zu beraten und zu entlasten, mit ihnen zu besprechen, wie es ein guter Umgang ist mit der Situation und so ein bisschen so einen Fahrplan zusammenzustricken. Eine Besonderheit in der Angehörigenberatung ist auch die Paarberatung. Du kannst dir ja vorstellen, wenn einer betroffen ist, ein Paar, einer von Sehbehinderung auf einmal betroffen ist oder von Blindheit, dass das dann natürlich schon einen Einfluss hat auf die Paarkonstellation. Und hier geht es viel um Aufgaben und Rollenaufteilung und neue Perspektiven entwickeln oder auch sich mal auszusprechen. Auch das ist so ein wichtiger Punkt der psychologischen Beratung. Dann gehört dazu natürlich die Krisenintervention. Das betrifft natürlich all die, die ganz plötzlich von Sehverlust betroffen sind. Aufgrund eines Unfalls zum Beispiel oder ein Herzinfarkt, Schlaganfall. Das kann auch eine chronische Erkrankung sein, wie Diabetes, Rheuma oder aufgrund von einer Bestrahlung. Also nur so als Beispiel. Da geht es erstmal sehr viel um Stabilisierung. Die melden sich dann meistens direkt aus der Klinik oder wenn sie gerade wieder zu Hause sind. Und dann geht es natürlich wieder ins Thema Krankheitsbewältigung hinein. In diesem Sinne arbeite ich natürlich auch eng mit dem Sozialdienst zusammen, weil die natürlich die gesamten Sozialrecht sich da auskennen mit dem Hilfsmittelbereich und dem Reha-Bereich. Also Krisenintervention ist sehr wichtig. Ja, und dann leite ich noch eine Selbsthilfegruppe, Leben mit AMD. Das ist ein moderierter Austausch von Betroffenen bezüglich.
Mal kurz für die Zuhörer, die es nicht wissen, was ist AMD?
Ja, eine altersbedingte Makuladegeneration. Mhm. Da verlieren die Betroffenen zunehmend ihr Sehvermögen, gerade also es ist an der Stelle des schärfsten Sehens. Da sind hauptsächlich Ältere betroffen, so ab 50 geht es los. Und das ist so ein fortschreitender Sehverlust. Und das ist natürlich eine erhebliche Umstellung. Und innerhalb dieser Gruppe tauschen sie sich aus bezüglich, wie bewältige ich das, die Situation oder auch Alltagstipps und so weiter.
Mhm. Ist ja ein sehr weites Feld. Und hast du auch blinde Eltern schon bei dir gehabt?
Ja, auch schon blinde Eltern, mhm. Genau. Die kommen natürlich auch.
Und unser Thema ist ja heute das Thema Stigmatisierung.
Mhm.
Ne? Also hattest vielleicht auch schon mal Eltern, die dieses Problem hatten, so mhm. im Gespräch, mhm. könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Wir selber haben ja auch gelegentlich mal drüber gesprochen in Vorbereitung dieses Podcasts beziehungsweise der anderen Podcasts, die es so auf der Seite hier geben wird und gibt. Kannst du vielleicht unseren Hörern mal erklären, was ist genau Stigmatisierung?
Ja, also vielleicht beginne ich einfach mit dem Begriff Stigma. Also Stigma kommt aus dem Griechischen und bedeutet sowas wie Wundmal. Ein Stigma ist auf jeden Fall immer ein negativ bewertetes Merkmal. Früher verstand man unter Stigmatisierung die Kennzeichnung von Sklaven zum Beispiel oder Prostituierten oder Kriminellen. Also es ist eine Brandmarkung gewesen, die einfach auch äußerlich sichtbar war. Und heute ist also die Stigmatisierung eine Ausgrenzung oder ein Abwertungsprozess. Ne? Also eine Person oder eine Personengruppe wird aufgrund eines von der Gesellschaft negativ bewerteten Merkmals abgewertet. Also das Nicht-Sehen-Können oder die Erblindung, das wird von der Gesellschaft negativ bewertet, weil es nicht den Normen oder Wertvorstellungen der Gesellschaft entspricht. Und das hat natürlich eine Konsequenz, eine negative Konsequenz der Ausgrenzung. Und da kannst du dir vorstellen, wenn ein Mensch, der betroffen ist von einer starken Sehbehinderung und Erblindung, nur über dieses Merkmal bewertet wird, und zwar negativ bewertet wird, dann passiert natürlich etwas, dass die Person ganz und gar verschwindet hinter diesem Stigma, hinter dem Merkmal. Das heißt, es wird nur noch die Person als behinderte Person gesehen oder ein Mensch mit Behinderung, Sehbehinderung, Blindheit, aber nicht all das, was ihn eigentlich ausmacht. All seine Fähigkeiten, Fertigkeiten, seine Talente, Wünsche, Bedürfnisse, Ziele, all das, was ihn ausmacht, das wird nicht mehr gesehen. Das negativ bewertete Merkmal überstrahlt das. Und das hat natürlich erhebliche Konsequenzen für die betroffene Person.
Und was denkst du, was steht hinter dem Bedürfnis zu stigmatisieren? Also warum machen Menschen das?
Ja, das ist eine gute Frage. Warum stigmatisieren Menschen? Was steht dahinter? Es geht hier viel um Verunsicherung. Wie begegne ich jetzt blinden und sehbehinderten Menschen? Die sind ja eigentlich so ganz anders als ich, gerade durch dieses hervorstechende Merkmal der Blindheit oder Sehbehinderung. Und um diese Verunsicherung zu minimieren, werden jetzt basierend auf dem Stigma ja bestimmte Annahmen über die Person gebildet. Grundsätzlich liegt so dahinter so, blinde Menschen sind ja hilflos und dann werden ihnen entsprechende Eigenschaften noch zugeordnet oder Fähigkeiten oder Fertigkeiten oder wie sie sich verhalten oder wie ihre Lebenswelt aussieht. Das werden so Stereotypen gebildet und auf Basis ja dieses vermeintliche Wissen über die Lebenswelt von blinden und sehbehinderten Menschen und deren Fähigkeiten und Fertigkeiten werden dann entsprechendes das eigene Verhalten gesteuert, Unsicherheiten ihnen gegenüber minimiert und Entscheidungen können auch besser getroffen werden. Und das ist natürlich schon dramatisch, weil natürlich dieses vermeintliche Wissen, das Sehende gegenüber Nichtsehenden haben, entspricht nicht der tatsächlichen sozialen Realität von blinden und sehbehinderten Menschen, sondern ist ja ein Konstrukt von Sehenden und entspricht nicht, wie gesagt, der sozialen Realität. Das kann sozusagen erstmal ein Grund sein, also Verminderung der Unsicherheit im Verhalten gegenüber blinden, sehbehinderten Menschen. Ein weiterer Grund ist natürlich auch die Aufwertung durch Abwertung. Das ist häufig so, wenn es einem selbst nicht so gut geht oder in Personengruppen es nicht so gut geht, dann können sie sich über eine Personengruppe, die es vermeintlich schlechter geht, sich darüber nochmal aufwerten. Das sind so typische Sätze wie, Gott sei Dank bin ich wenigstens nicht blind. Blind zu sein, das muss ja schrecklich sein. Ja, und das gibt den Betroffenen, die abwerten, ein gutes Gefühl so der Überlegenheit. Und auch das kann ein Grund sein. Macht spielt sicherlich auch eine Rolle. Also die Zugehörigkeit zu der gesellschaftlichen Mehrheit, also die Normen und Werte auch definieren oder bestimmen, erlaubt natürlich auch einen Zugang zu dessen Ressourcen. Beispielsweise, wenn es um Berufschancen geht oder um knappes Gut wie Wohnungen, dann werden natürlich die häufig Menschen mit Sehbehinderung und Blindheit benachteiligt. Also die gesellschaftliche Teilhabe ist für diejenigen, die von Blindheit und Sehbehinderung betroffen ist, entsprechend minimiert. Genau, das sind sozusagen die wichtigsten Gründe für Stigmatisierung.
Hast du das Gefühl, dass es ein Thema ist, was bestimmten Altersgruppen zuzuordnen ist, dass es bestimmte Altersgruppen mehr machen oder weniger? Oder ist es bunt durcheinander, wie es gerade so charakterlich passiert einfach. Also dass bestimmte Altersgruppen stärker stigmatisieren oder?
Ja, also eine Stigmatisierung entspricht natürlich immer dem gesellschaftlichen Normen und Werten. Und eine Gesellschaft besteht natürlich immer im Wandel. Bestimmte Normen, Werte verändern sich, Haltungen zu bestimmten Themen verändern sich. Und die Menschen werden ja sozialisiert in ihrer jeweiligen Gesellschaft oder auch in ihrer jeweiligen Zeit. Stigmatisierungen, Vorurteile, Diskriminierung, bestimmte Vorstellungen von Menschen mit Behinderung ist natürlich in einer älteren Altersgruppe schon stärker. Das kann man schon sagen. Das ist mehr mit Hilflosigkeit und mit weniger Fähigkeit am Leben teilzunehmen verbunden. Das kann man schon sagen. Das kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber das ist das, was man häufiger hört. Mhm. Was ich häufig in der Beratung auch höre. Das ist natürlich auch ein Wandel. Ne?
Ja.
Menschen mit Sehbehinderung und Blindheit sind ja auch noch mehr, treten mehr im Leben auf, ne? Die präsentieren sich mehr und zeigen auch, was noch in ihnen steckt, ne? Dass es nicht nur das gesehen wird, nämlich die Sehbehinderung und Blindheit. Und dann ist es natürlich, wie du richtig sagst, auch so ein gesellschaftlicher Wandel, der dann passiert. Mhm. Aber die Stigmatisierung ist nach wie vor da. Und die Stereotypisierung, die Vorverurteilung, die Verallgemeinerung, das ist schon da.
Und wir haben das ja auch in den verschiedenen Interviews beleuchtet. Auch hast du das Gefühl, dass es eine Bildungsfrage ist, nicht zu stigmatisieren oder zu stigmatisieren? Oder zieht sich das auch durch alle Bildungsschichten?
Das zieht sich durch alle Bildungsschichten.
Mhm. Also
nicht sagen.
Für die Hörer, die vielleicht die anderen Podcasts verfolgt haben, die wir auch auf der Seite haben, wo auch blinde und sehbehinderte Eltern berichten, da kommt es ja auch zum Ausdruck, was so passieren kann.
Es ist immer die Frage des Interesses. Ne? Bin ich bereit, mich mit bestimmten Gruppen auseinanderzusetzen, ne? mit ihrer Lebenswelt? Und da ist meistens die Bereitschaft vielleicht nicht immer unbedingt so groß. Und das ist, würde ich sagen, sehr bildungsunabhängig.
Ja. Wie stark hast du denn auch das Gefühl, durch diesen gesellschaftlichen Druck der Selbststigmatisierung der Blinden und Sehbehinderten?
Die Selbststigmatisierung spielt eine wichtige Rolle. Also die Selbststigmatisierung bedeutet ja die Übernahme der Annahmen, ne, und Vorurteile oder der Stigmatisierungen. Und man sagt ja zu Fremdstigmatisierung. Und das spielt eine Rolle. Das merke ich beispielsweise auch bei Älteren, die dann, wenn die betroffen sind, auf einmal schon ein großes Gefühl von Wertlosigkeit haben, auch davon, dass sie eigentlich gar nichts mehr machen können im Leben, dass sie nicht mehr dazugehören, dass sie ausgegrenzt werden. Die werden natürlich auch ausgegrenzt, aber so innere Stereotypen und Vorurteile spielen eine wichtige Rolle. Und es ist natürlich, wenn man immer und immer wieder ausgegrenzt wird, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass man diese Annahmen auch übernimmt. Selbststigmatisierung spielt hier eine wichtige Rolle.
Und wie kann ich mich denn verhalten, wenn ich auf Stigmatisierung treffe, gerade als blinde Eltern, weil man ja in einer Situation blinde oder sehbehinderte Eltern, also dass es ja augenfällig ist, dass einem jemand nicht zutraut, selbst zurechtzukommen, dass Klippen gesehen werden, das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen oder aus Erfahrungsberichten, die gar nicht da sind, weil sich das Gegenüber nicht vorstellen kann, dass es funktionieren kann. Und weil es sich das nicht vorstellen kann, ist es sofort klar, es geht auch nicht. Das hat man ja oft. Wie verhalte ich mich denn, wenn ich glaube, den Verdacht habe, so in diesem Fokus zu sein? Sollte ich eher kämpfen? Sollte ich das Gespräch suchen? Sollte ich das hinnehmen einfach? Was gibst du unseren Hörern da mit auf den Weg?
Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, sich zu positionieren. Also ich glaube, es ist schon individuell. Also Eltern stehen ja häufig vor dem Problem oder vor der Diskriminierung, wie du richtig sagst, dass ihnen die Elternrolle gar nicht zugetraut wird. Hängt auch mit dem Stigma zu tun, dass blinde und sehbehinderte Menschen hilflos sind und daraus entwickelt sich auch alles andere. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es Ihnen etwas nicht zugetraut wird, oder das, dann ist es schon, glaube ich, wichtig, dass Sie das ansprechen und Sie auch positionieren. Es ist wichtig, dass Sie so eine innere Haltung für sich entwickeln, dass Sie es natürlich schaffen, Ihr Kind zu erziehen. Und Klippen und dergleichen gehören alle mit dazu. Das ist bei sehenden wie auch bei nicht sehenden Eltern der Fall. Und sich auch dazu äußern. Manchmal ist es aber auch so, und das berichten auch viele, sie haben keine Lust, immer und immer wieder sich zu erklären oder auch zu rechtfertigen. Auch das ist nachvollziehbar. Ich glaube, eine Situation sollte man sich nicht ergeben, sondern auch immer eine grundsätzliche Haltung haben und sich auch positionieren in den Situationen, wo es wichtig ist. Aber es ist auch in Ordnung, wenn man mal sich zurücklehnt.
Ist wahrscheinlich auch charakterabhängig, wie man ist. Ist man eher, möchte man das austragen? Ist man jemand, der sagt, ich habe nicht die Kraft? Also ich persönlich kenne auch die Situation, dass es tagesformabhängig ist.
Genau.
Das spielt ja eine ganz, ganz große Rolle.
Ja.
Oder in welcher Lebenssituation steckt man gerade? Ist man gerade besonders dünnhäutig? Hat man gerade mit anderen Sachen noch zu kämpfen, die ja jeder kennt? Keine Ahnung, von Liebeskummer über Stress auf der Arbeit, über sonst was. Und wenn dann solche Sachen noch kommen, dass einem jemand nichts zutraut, dann wird es natürlich noch heftiger, dass man dann vielleicht auch Sachen auf sich bezieht, noch stärker, die gar nicht auf sich bezogen werden müssen oder so. Das spielt ja auch eine Rolle, weil natürlich alle Menschen sind. Und
man muss sich auch abgrenzen können.
Genau. Ne?
Das ist halt wichtig. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und wie gesagt, ich glaube, in bestimmten Situationen, die einfach wichtig sind, ist es wichtig, sich zu positionieren. Und Situationen, wo man, wie du sagst, vielleicht tagesformabhängig ist oder auch dünnhäutig ist oder einfach keine Lust hat, das ist auch in Ordnung, dass wenn man mal nichts sagt.
Ne? Ja.
Das ist ja auch ein häufig ein großes Problem, finde ich, dass blinde und sehbehinderte Menschen immer sich rechtfertigen müssen. Sie müssen immer in Vorleistung gehen. So wird es, ne? Oder müssen immer den ersten Schritt gehen, aufklären. Und das ist ja natürlich unglaublich anstrengend und mühsam und manchmal auch recht frustrierend.
Und man wird natürlich trotzdem wieder auf die Blindheit reduzieren,
natürlich,
ganz oft, ne?
Ganz weil genau.
Man, egal wie viel man leistet oder zeigt und am Ende kann man sich wahrscheinlich auch davon verabschieden, jedem gefallen zu wollen, weil das geht natürlich gar nicht. Bloß wenn es eben sehr, sehr kritisch wird, wenn die Situation halt so schwer wird, dass man aufklären muss. Und es ist sicherlich auch, also der Austausch zwischen den Betroffenen, hältst du den für wichtig? So wie wir das auch so in der Eltern-Kind-Gruppe
haben? Ja, das finde ich sehr wichtig. Also der Austausch ist, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Das sagen auch die Betroffenen. Erstmal ist es erstmal ein vorurteilsfreier Raum. Das ist erstmal wichtig. Ne? Und dass man sich austauschen kann, dass man voneinander lernen kann und dass man auch wieder gestärkt rausgehen kann. Also ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Weil sonst sind alles Einzelkämpfer. Und alle gehen nach Hause und sind erschöpft und müde und frustriert und denken, nur bei mir ist es so und bei den anderen nicht. Gemeinsam ist man natürlich auch stärker. Und das ist sehr wichtig. Man kann voneinander lernen und es ist auch wichtig, dass das so ist.
Ja. Ja, und aus diesem Grund gibt's natürlich unsere Eltern-Kind-Gruppe. Und wenn jemand von den Zuhörern selbst betroffen ist, dann ist er bzw. sie natürlich auch herzlich willkommen in der Eltern-Kind-Gruppe. Und der Austausch ist auch gewünscht. Das tut uns allen gut. Das merken wir auch in der Eltern-Kind-Gruppe. Das kann ich jetzt auch nochmal untermauern. Dass wirklich dieses sich gegenseitig halten, einfach nur, indem man sich mal kurz aufregt und sich fragt, wie gehst du damit um? Ach, ich mach das so, ich habe das und das erlebt, stellt euch das mal vor und so weiter und so fort. Dass man einfach mal abladen kann, das merke ich halt auch bei mir in der Eltern-Kind-Gruppe, dass das gut tut und dass man nicht so alleine ist. Und es ist auch wichtig für werdende Eltern. Kann ich mir das zutrauen? Geht das? Wie geht das? Also man muss auch nicht erst oder man darf nicht erst zur Eltern-Kind-Gruppe kommen, wenn man ein Kind hat oder, sondern auch schon in der Schwangerschaft oder ich plane ein Kind, ich möchte gerne ein Kind haben, ich weiß nicht, ob ich das kann, ob ich mir das zutrauen kann. Da kann man tatsächlich auch schon in den Austausch gehen und sagen, okay, wie macht ihr das? Zeigt doch mal, habt ihr Ideen? Also da mag sich bitte auch jeder, der betroffen ist, herzlich eingeladen fühlen. Ja, liebe Caro, dann danke ich dir sehr für das interessante Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf zu diesem wirklich sehr wichtigen Thema.
Ja, und ich hoffe, der Podcast war auch für die Zuhörer informativ und unterhaltsam, und somit verabschieden wir uns.